Was für ein wunderbares Wort wir doch haben für dieses Jahr hingegeben. Es begeistert mich richtig, dass dieses Wort uns ein Jahr begleiten wird. Wir haben ja gelernt, dass es viel zielführender ist, sich auf ein positives, aufbauendes, ermutigendes Wort zu konzentrieren, wie auf eine Liste von guten Vorsätzen. Und wenn du dein persönliches Wort für dieses Jahr noch nicht gefunden hast, dann mach dir doch mal Gedanken darüber. Bitte Gott, dass er dir dieses inspirierende persönliche Wort gibt, so wie wir als Gemeinde das Wort hingegeben gefunden haben. Ich habe mir überlegt, wo finden wir jemanden in der Bibel, der das veranschaulicht, so ein hingegebenes Leben. Und tatsächlich, wenn man ein bisschen nachdenkt, fallen dir eine ganze Menge Leute ein. Zum Beispiel Abraham, wir könnten über Mose sprechen, David, Ruth, auch im Neuen Testament über Petrus, Johannes, oder wenn du in den Hebräerbrief gehst, ins 11. Kapitel, da findest du die Glaubenshelden. Alles Persönlichkeiten, die vielen von euch sehr, sehr gut bekannt sind. Heute möchte ich über einen Mann sprechen im Alten Testament, von dem ich glaube, dass ihn die wenigsten kennen oder je davon gehört haben. Sein Name lautet Ittai oder Ittai. Ich weiß noch nicht mal, wie man es richtig ausspricht. Nehmen wir Ittai, und das würde mich schon mal interessieren. Hat irgendjemand im Raum schon mal von diesem Menschen gehört? Doch so viele wie um 9. Siegbert Felten, großartig, ein Applaus. Gut, dass wir gestern drüber gesprochen haben. Ich hab's mir schon gedacht und es wundert mich, warum gibt's keinen Blockbuster von diesem Mann? Keine Predigtserien. Ich möchte es dir sagen, weil er nur in wenigen Versen im Alten Testament vorkommt und dennoch spielt er nicht eine Randfigur, sondern ist ganz, ganz zentral in einer entscheidenden Situation im Volk Israel. Und das wollen wir uns anschauen, das Leben von Ittai. Wir werden inspiriert werden und einige Lektionen mitbekommen für unser eigenes Leben, wie wir hingegeben es führen können für Gott. Und dazu brauchen wir ein bisschen Hintergrundwissen, etwas Geschichte aus dem Alten Testament. Und es wird uns helfen, die ganze Situation mit Ittai richtig einzuordnen. Ach übrigens, das fand ich auch so lustig heute früh. Nach dem Briefing kam die Maya, die den Beamer-Dienst macht. Sie war in ihrem Heimatland, in Brasilien, im Urlaub. Und das Dorf, aus dem sie kommt, heißt Ittai, wird genauso geschrieben wie der Mann. Und das war so lustig, weil sie bekommt die Predigttexte und denkt, hingegeben wie Ittai, oh. Kommen wir zurück zur Situation der Geschichte. David war König in Israel und dann steht sein eigener Sohn, sein eigen Fleisch und Blut, Absalom, gegen ihn auf und will sich als neuen König ausrufen lassen. Und die Bibel sagt, Absalom hatte das Herz der Männer Israels gestohlen. Also es wurde ihm nicht rechtmäßig zugesprochen, sondern er hat sich das angeeignet, obwohl es ihm nicht gehört. Und wir gehen mal in das zweite Buch Samuel, Kapitel 15, weil da wird uns das berichtet, wie der Absalom das hingekriegt hat, das Volk auf seine Seite zu ziehen. Zweites Buch Samuel, 15. Kapitel, wir lesen von Vers 2 ab, da heißt es, und da machte sich Absalom des Morgens auf und trat an den Weg bei dem Tor. Und wenn jemand einen Rechtsstreit hatte und deshalb zum König vor Gericht gehen wollte, rief ihn Absalom zu sich und sprach, aus welcher Stadt bist du? Wenn der dann sprach, dein Knecht ist aus dem und dem Stamm Israels, so sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber du hast keinen beim König, der dich hört. Und Absalom sprach, oh, wer setzt mich zum Richter im Lande, dass jeder Mann, der zu mir käme, der einen Streit oder eine Rechtssache hat, damit ich ihm zum Recht helfe. So geht Wahlkampf, wenn du in der Opposition bist. Und dann geht es noch weiter. Nicht nur, dass Absalom den Leuten, die zum König wollten, er fing sie nicht nur vorher ab, sondern er pflanzte auch etwas in das Herz. Er sagte, der König wird dein Anliegen sich nicht annehmen. Aber ich habe ein offenes Ohr für deine Anliegen und ich werde dir zu deinem Recht verhelfen. Hey, wie kurz gedacht, du kannst es nicht jedem recht machen. Schau, wie es weitergeht. Und wenn jemand Absalom nahte und vor ihm niederfallen wollte, so streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. Auf diese Weise tat Absalom mit ganz Israel, wenn sie vor Gericht kamen, zum König. So stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Wie schmerzhaft musste das für David gewesen sein. Das war nicht irgendein anderer Fürst aus einem anderen Land, sondern das war sein Sohn. Schließlich kam die Zeit, da hat es sich herumgesprochen und auch David bekam die Info, die Mehrheitsverhältnisse haben sich verändert. Absalom ist es gelungen, den größten Teil des Volkes auf seine Seite zu ziehen. Und David wusste, ich muss fliehen. Ich kann nicht länger auf dem Königsstuhl sitzen. Und so schaut er sich um. Wer ist noch auf seiner Seite? Wer geht mit mir? Er war in riesige Schwierigkeiten geraten und dann blieb ihm nichts anderes übrig, wie aus der Stadt zu ziehen. Am Ortsausgang, am Ende der Stadt, stellt David sich auf und er schaut, wer vorbeizieht. Und zunächst waren es ein paar hundert aus seiner Leibwache und dann kamen andere Leute. Aber es war eben nicht die Menge des Volkes, sondern es war ein Ausschnitt. Ein kleiner, überschaubarer. Es war nicht mehr das Volk, das ihm zujubelte. Saul erschlägt die Tausende, aber David die Zehntausende und ihn feierten. Nein, die Zeit war irgendwie vorbei, weil da eine Intrige im Gang war. Und dann zeigte sich, wer wirklich auf Davids Seite steht. Und David, er schaut sehr genau jeden Einzelnen an, der da vorüberzieht. Und dann fällt sein Blick auf einen Mann und sein Name wird uns genannt Ittai. Und wir lesen das mal einige Verse weiter im gleichen Kapitel 2. Samuel 15, dann von Vers 17. David ging mit seinem Gefolge bis zum letzten Haus am Stadtrand und machte dort Halt. Dann ließ er alle, die mitgekommen waren, an sich vorüberziehen. Zuerst die königliche Leibwache, dann die 600 Mann, die ihm aus Gad gefolgt waren. Und schließlich alle anderen, die zu ihm hielten. Als Ittai, ein Philister aus Gad, an David vorüberging, sprach der König ihn an. Warum möchtest du mit uns ziehen? Es ist besser für dich, wenn du umkehrst und dich dem neuen König anschließt. Du bist als Einwanderer nach Israel gekommen, weil du deine Heimat verlassen musstest. Erst vor kurzem hast du dich hier angesiedelt und jetzt solltest du schon wieder vertrieben werden. Nein, ich kann nicht verlangen, dass du bei mir bleibst. Wer weiß, wohin ich noch fliehen muss. Darum kehr um und geh mit deinen Landsleuten zurück in die Stadt. Der Herr mögt dir Gutes tun und dir seine Liebe erweisen. Ich glaube nicht, dass das eine Fangfrage war, Davids, um die Motivation von Ittai zu prüfen. Nein, ich glaube, dass er aus reinen Motiven ihm gesagt hat, du bist erst geflohen, du bist ganz frisch, bleib hier, du wirst einfacher haben. Mein Weg, der jetzt vor uns liegt, ist beschwerlich, ist mit Herausforderung. Hast du nicht verstanden? Wir sind auf der Flucht. Jetzt hat sich ein anderer auf den Königsstuhl gesetzt. Und dann sagt der Herr möge dir Gutes tun und seine Liebe erweisen. Was für ein schöner Segen, oder? Doch Ittai entgegnete, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst. Ich werde dich, meinen König, niemals im Stich lassen und wenn es mich das Leben kostet, das schwör ich dir. Hey, was für ein Statement an Hingabe. Wenn du jemanden suchst, der sich entschieden hat, ein hingegebenes Leben zu führen, dann bist du bei Ittai genau richtig. Er sagt, König, ich folge dir nach und wenn es mich das Leben kostet. Wir wollen uns einige Lektionen anschauen. Zunächst einmal, Ittai hat sich ganz bewusst, freiwillig entschieden für ein hingegebenes Leben. Genauso, wie wir das können. Aber wir müssen es wollen. Ittai entschied sich für ein Leben mit Gott. Von Geburt an war er kein Israelit. Er gehörte zu den Philistern. Und wenn du etwas das Alte Testament kennst, dann weißt du, die Philister und das Volk Israel, die hatten es nicht so gut miteinander. Die waren eigentlich immer wieder im Krieg. Und hier gab es eine Gruppe der Philister, die haben sich David angeschlossen. Sie kamen zum Glauben an den lebendigen Gott. Ittai heißt übrigens, Gott ist mit mir. Und ich weiß nicht, wann sein Gottmoment war. Aber mir gefällt der Gedanke, auch wenn er so nicht in der Bibel explizit geschrieben steht, aber mir gefällt der Gedanke, dass Ittai vielleicht in der Schlacht zugegen war, das geführt wurde zwischen den Philistern und dem Volk Israel. Und die Philister wurden angeführt von einem Riesenkerl. Er überragte alle. Und sein Name war Goliath. Und er stellte sich in die vorderste Reihe der Philister. Er machte sich lustig über Israel und ihren Gott. Er trat hervor und sagt, nimmt's irgendeiner von euch Schwächlingen gegen mich auf. Er verspottet sie von morgens bis abends. Er rief ihnen rüber in die anderen Schlachtreihen. Ihr seid alle Pfeifen und euer Gott dazu. Und dann kommt ein Hirtenjunge. Er hört das und in ihm steht etwas auf. Er sagt, das lasse ich nicht zu, dass hier mein Gott verlästert wird. Und er tritt vor die Schlachtreihen Israels, bewaffnet mit einer Schleuder. Und Goliath konnte sich das Lachen nicht verkneifen. Da kommt ein kleiner Hirtenjunge mit einer Steinschleuder. Das ist mal ein schöner Witz. Aber das Lachen bei Goliath hatte bald ein Ende. Weil Gott war mit David. David, er nahm den einen Stein, legte in seine Schleuder und im Namen seines Herrn, des allmächtigen Gottes, hatte die Schleuder geschwungen und der Stein flog durch die Luft, traf den Riesen in der Stirn und fällte ihn. Und das war der Moment, wo David an die Königsherrschaft kam, mehr und mehr. Und vielleicht war Ittai in den Schlachtreihen der Philister und er sah das. Und ihm wurde mit einem Mal klar, bin auf der falschen Seite. Der allmächtige Gott ist in Israel zu finden und er entscheidet sich für ein hingegebenes Leben, verlässt seine Heimat, zieht nach Jerusalem, kommt dort in diese Stadt und sagt, Gott soll auch mein Gott sein. Der Gott dieses Volkes soll auch in mir leben. Ihm will ich folgen, mein Leben will ich ihm komplett hingeben. Er entscheidet sich für Gott, aber nicht nur für Gott. Er entscheidet sich auch für Gottes Volk, für Israel. Und er entscheidet sich zur Loyalität für David, den von Gott eingesetzten Leiter. Das ist ein Gesamtpaket, an dem sich auch heute nichts geändert hat. Du kannst nicht sagen, ich führe ein Leben mit Gott, aber die Kirche ist mir egal. Die Gemeinde vor Ort juckt mich nicht. Du kannst es nicht trennen, weil das gehört zusammen. Du kannst auch nicht sagen, oh, von Gott gesetzte Leiterschaft ist mir wurscht, ich drehe mein Ding, Hauptsache ich glaube an Gott. Ittai hat einen Entschluss gefasst und er sagt, ich werde dich, meinen König David, niemals im Stich lassen. Und wenn es mich das Leben kostet, das schwöre ich dir. Ich stelle mir vor, wie David durchgezählt hat, wer an seiner Seite ist, wie er steht hier als Leiter, nicht wissend, wie die Zukunft aussieht. Und dann kommt ein Mann und er positioniert sich und er sagt, auf mich kannst du zählen, ich lasse dich nicht im Stich. Ich stelle mir vor, wie David steht und wie ihm die Tränen die Wange herunterlaufen und sagen, ja, es gibt Leute, die halten zu mir. Der Zeitpunkt, an dem Ittai zu David kommt, war nicht sehr günstig. David konnte ihm nichts anbieten, außer Entbehrung, Verlust, Flucht. Er bietet ihm an und sagt, bleib in der Stadt, du hast es besser. Aber Ittai denkt nicht daran, weil er weiß, David ist der rechtmäßige König. Und er lässt sich nicht blenden von äußeren Umständen, sondern er sagt, ich gehe den Weg auch mit, auch wenn es mich herausfordert, auch wenn es Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich bleibe beim rechtmäßigen König und ich werde mich nicht von dem Blender Absalom einlullen lassen. Er gibt eine kurze, aber präzise Antwort. Er sagt zu David, ich bleibe bei dir. Soll ich denn bei Absalom bleiben? Nein, David, du bist mein König und du wirst mein König bleiben. Ittai setzt übrigens ein öffentliches Zeichen. Er übernimmt Verantwortung für sein Leben, aber auch für seine Familie. Sie treten aus dem Haus, folgen David und ziehen schließlich am Ende der Stadt, ganz zum Schluss, David steht, ziehen sie vorbei. Ein öffentliches Bekenntnis. Wer hier an David vorbeigegangen ist, hat öffentlich damit demonstriert, ich bleibe loyal beim König. Übrigens, dieses Bekenntnis gibt es auch heute. Ich weiß nicht, wann du deinen Gott-Moment gehabt hast. Vielleicht in einer schwierigen Situation deines Lebens. Vielleicht warst du herausgefordert, gesundheitlich, finanziell, in deiner Beziehung. Und Gott ist dir in dieser schweren Zeit begegnet und du hast gesagt, Gott, sei du der Herr, mein König. Oder ich hörte mal von einem Mann, der sagte mir, mein Gott-Moment war, ich saß auf der Terrasse bei Sonnenschein, blickte mich um, es war alles so schön, so ein wunderschöner Tag und plötzlich war der Moment da, dass ich gesagt habe, das ist Gott, Gott schenkt mir das und das war sein persönlicher Gott-Moment. Mein Gott-Moment war in meiner Kindheit, als ich dachte, mein Leben geht schon zu Ende, war mein Gott-Moment. Ich weiß nicht, wann dein Gott-Moment war, vielleicht ist heute auch ihr Gott-Moment, an dem sie das allererste Mal freiwillig eine Entscheidung treffen und sagen, Gott, sei du mein König. In der Urgemeinde in Jerusalem, in der gleichen Stadt, aus der David flieht, am Pfingsten predigt Petrus und der Heilige Geist ist gefallen. 3000 Leute sagen, ja, ich will mit Jesus leben, ich will mit ihm gehen. Und dann tun sie ein öffentliches Bekenntnis, das heute noch genauso durchgeführt wird. Sie gehen den Schritt der Taufe, bekennen damit öffentlich der sichtbaren, der unsichtbaren Welt, mein Leben soll Gott gehören, ich will ihm nachfolgen. Und dann wurden die Tausende an Pfingsten der ersten Gemeinde hinzugetan. Daran hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Wenn du zum Glauben gekommen bist an Gott, dann ist dein nächster Schritt, dass du sagst, ich mache es öffentlich. So wie Ittai es öffentlich gemacht hat, zu wem er gehört. Und dann gliederst du dich ein und bist Teil einer lebendigen Gemeinde vor Ort. Das geschah bei Ittai ganz freiwillig und das geschieht auch heute komplett freiwillig. Nachfolge ist nicht nur für die älteren und reifen Christen unter uns, sondern Nachfolge beginnt an dem ersten Tag, an dem wir Jesus in unser Leben einladen. Ein hingegebenes Leben, für das man sich entscheidet, wird immer herausgefordert. Es stimmt nicht. Die Aussage, geh nur mit Gott und dann ist alles easy. Wenn du nur eine Weile mit Gott unterwegs bist, dann weißt du, das Leben als Christ kennt Herausforderungen. Oh ja, wir werden nicht verschont, auch durchs finstere Tal zu gehen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Wir wissen, dass der gute Hirte an unserer Seite ist, dass er uns führt, dass er uns leitet und dass in jeder Schwierigkeit, in jeder Herausforderung unser Jesus an unserer Seite ist. Er lässt uns niemals allein, hörst du? Niemals. Das ist der ganz entscheidende Unterschied. So, Ittai hat die Kosten überschlagen und trotz offensichtlicher Nachteile geht er dennoch mit David. Das war ein Herzensentschluss, den er getroffen hat. Treue bis in den Tod. Das ist ein großes Versprechen. Die, die verheiratet sind, kennen es. Ittai sagt es hier zu David, seinem König. Im Neuen Testament kennen wir auch jemand, der hat dieses Versprechen auch geleistet. Er tritt Jesus gegenüber und sagt, Jesus, ich mit dir gehe ich in den Tod. Die meisten von euch werden wissen, es geht um Petrus. Und dann kommt die Situation, Jesus war gefangen genommen worden. Petrus sitzt dort im Hof am Feuer. Eine einfache Magd spricht ihn darauf an, auf seine Nachfolge zu Jesus. Und was sagt Petrus? Großes Missverständnis. Von Jesus habe ich nie was gehört. Er verleugnet es, in der Nachfolge von Jesus gewesen sein. Er, der doch diesen treue Schwur gebracht hat und gesagt hat, Jesus, ich gehe mit dir bis in den Tod. Wie gut, dass wir einen Gott haben der zweiten Chance. Die Kirchengeschichte sagt uns, dass Petrus tatsächlich dann in den Tod ging, um seines Glaubens willen, aufgrund seiner Nachfolge für Jesus. Und die Kirchengeschichte sagt auch, dass er sagte, nein, ich bin viel zu schlecht, dass ich genauso einen Tod erleide wie Christus. Nee, kreuzigt mich kopfüber. Ittai hat die Kosten überschlagen. Für ihn sah es ganz danach aus, dass er sich auf die Seite des Verlierers begeben hatte. Schau, Nachfolger zu sein eines Königs, der auf dem Thron sitzt, der regiert, eines Davids, der umgeben ist von all der Pracht und so weiter, easy. Jesus am Palmsonntag nachzufolgen, wenn alle Hosianna rufen, easy. Herausfordernd wird's, wenn ein David auf der Flucht ist und sie zu einem Jesus sagen, kreuzigt ihn. Und dennoch gehören beide Seiten zusammen. Hingabe hat seine Konsequenzen und wird herausgefordert. Für Ittai begann seine Positionierung zu David mit der Flucht. Hat mich so erinnert an Jesus, der als Flüchtlingskind aufgewachsen ist. Maria und Josef mussten flüchten nach Ägypten, um in Sicherheit zu sein. Da ist David, er stellt sich auf und seine Getreuen gehen an ihm vorüber. Und dann sagt uns die Bibel, dass sie an einen Bach kommen, an Kidron, den Bach Kidron. Und da gehen sie hindurch, machen sich die Füße nass und wissen, wir gehen durch den Bach hindurch und wer weiß, ob es einen zurück gibt. Und dann im 30. Vers, da heißt es, und David und die Menschen, die mit ihm gegangen waren, stiegen weinend den Ölberg hinauf. Als Zeichen der Trauer hatten sie ihre Gesichter verhüllt und liefen barfuß. 1000 Jahre später war auch jemand weinend am Ölberg. Dort kniete sich Jesus nieder und sagte, nicht mein Wille soll geschehen, Vater, sondern dein Wille soll geschehen. Hier ist David und Ittai im Gefolge und weinend geben sie sich hin und sagen, Gott, wir unterordnen uns deinem Weg. So wie es Jesus ganz freiwillig tat. Nicht mein Wille, sondern der Wille des Vaters soll geschehen. Und dann kommt etwas in dieser Geschichte, das erinnert uns auch an Jesus. Jesus wurde gefangen genommen und man folterte ihn und machte sich lustig. Die Leute spotteten ihn aus. Und auch das blieb David und seinen Freunden nicht erspart. 2. Samuel, 16. Kapitel. Als König David nach Bahurim kam, lief ihm ein Mann aus dem Ort entgegen und beschimpfte ihn. Es war Shimi, ein Sohn von Gera, der mit Saul, also dem vorangegangenen König, verwandt war. Shimi ließ sich von der Leibwache und den Elitesoldaten, die den König umgaben, nicht abschrecken und warf mit Steinen nach David und seinem Gefolge. Dabei fluchte er und schrie, verschwinde, du Verbrecher, du Mörder. Vielleicht bist du schon beschimpft worden aufgrund deines Glaubens. Oder Leute haben sich lustig gemacht. Arbeitskollegen, vielleicht sogar die eigene Familie. Es tut dann besonders weh. Nachbarn. In der letzten Woche schilderte mir jemand, Er sagte, die Arbeitskollegen haben mir eine böse Falle gestellt. Wurde eine Schraube in einer Maschine irgendwie, ich kann es nicht genau erklären, entfernt und er stürzte da in die Maschinerie hinein, kam einigermaßen heil da noch raus aus der ganzen Geschichte. Aber es kann sein, dass Menschen dir böse mitspielen aufgrund deines Glaubens. Ittai hielt es nicht davon ab, auch wenn die Steine geflogen sind, hingegeben zu folgen. Wo du bist, da will ich sein. Das erinnert so an Ruth im Alten Testament. In einer ganz ähnlichen Situation, die ihrer Schwiegermutter Naomi sagt, schick mich nicht weg, ich will bei dir sein. Dein Gott ist mein Gott. Da, wo du bist, da will ich sein. Dein Volk ist mein Volk. Wo du stirbst, da will auch ich begraben sein. Das bedeutet Nachfolge, in der Nähe von Jesus zu sein. Ittai lässt alles zurück und geht in eine ungewisse Zukunft. Und es mag sein, dass Leute den Kopf schütteln über dein hingegebenes Leben zu Jesus, das vielleicht auch gar nicht nachvollziehen können. In der Vorbereitung erinnerte ich mich an eine Situation, wie ein Kollege zu Nicole und zu mir gesagt hat, ich beobachte so euer Leben, was ihr so tut, und das kommt für mich nicht in Frage, so ein verrücktes Leben zu führen. Und dass ich alles nur mit Gemeinde und Reich Gottes und so weiter. Ich möchte sagen, jeder Moment hat sich gelohnt. Jeder Moment. Jedes Investment, das du bringst, lohnt. Und glaube nicht, dass Gott nicht deine Taten sieht. Klar, wir wissen, nicht durch Taten gerechtfertigt. Und dennoch ist Gott sehr aufmerksam dabei. Und die Bibel sagt uns, auch nicht die kleinste Tat ist bei ihm vergessen. Ein hingegebenes Leben wird belohnt. Wir lesen noch in einer Stelle von Ittai, im 18. Kapitel. Da heißt es, und David musterte seine Truppen. Er ließ sie Abteilungen zu je 1000 und Unterabteilungen zu je 100 bilden. Und er setzte Hauptleute über sie ein. Das Heer sollte in drei Verbänden losziehen, die von Joab, dessen Bruder Abishai und von Ittai aus Gat angeführt wurden. Ich selbst werde auch mit euch ziehen, sagte David zu seinen Soldaten. Doch sie wandten ein, tu das nicht. Wenn wir vor den Feinden fliehen müssen oder sogar die Hälfte von uns im Kampf fällt, bedeutet ihnen das nicht so viel wie dein Tod, denn du bist für sie wichtiger als 10.000 von uns. Bleib lieber in der Stadt und komm uns im Notfall mit Verstärkung zur Hilfe. David antwortet, ich will eurem Rat folgen. Dann stellte er sich ans Stadttor und das Heer zog in Abteilungen geordnet an ihm vorbei. Wieder ziehen sie an David vorbei. Und drei Heerführer wurden benannt, Joab, Abishai und Ittai. Und er schärfte ihn ein, sorgt dafür, dass mein Sohn Absalom nichts zustößt. Und auch alle Soldaten hörten dem Befehl. Ittai, der so ganz am Schluss kam, erinner dich, als sie in Jerusalem ausgezogen sind, die Abteilungen waren schon an David vorbei und schließlich kommt Ittai ziemlich am Ende. Er, der einer der Letzten war, wird hier eingesetzt zu einem von drei der Heerführern. Die Letzten werden die Ersten sein. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, den setze ich über viel. Ittai ist ein Vorbild für uns. Ist wie ein Leuchtturm, an dem sich andere Menschen orientieren. Seine persönliche Entscheidung war motivierend für die Menschen in seinem Umfeld, es ihnen gleich zu tun. Du sagst, wie ging die Geschichte eigentlich aus? Das möchte ich dir nicht verheimlichen. Die Truppen von David siegen. Es ließ sich nicht vermeiden und Absalom ging in den Tod und David kehrt als König wieder zurück auf seinen Thron nach Jerusalem. Und am Ende des Tages steht der Mann, der am Anfang augenscheinlich auf der Seite des Verlierers war, auf der Seite des Siegers. Und es wäre zu wenig, wenn ich dich einfach nur auf die Ewigkeit vertröste und sage, im Himmel werden wir alle auf der Seite des Siegers sein, sowieso. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott schon jetzt in dieser Zeit seinen Lohn ausschicken will, ausgießen will über uns. Ich möchte dich fragen, wie sieht dein persönlicher nächster Schritt aus im Glauben? Vielleicht sind sie hier und tun heute den allerersten Schritt im Glauben und nehmen Jesus als ihren persönlichen Herrn an. Als allerersten Schritt. Vielleicht gehst du schon eine Weile mit Jesus, erlebst, wie schön das ist, und dein nächster Schritt ist ein öffentliches Bekenntnis, in dem du dich taufen lässt und dich ganz bewusst auch der Gemeinde hier vor Ort anschließt. Oder du bist hier und sagst, ich gehöre schon lange auch als Mitglied zum Gospelhaus und ich möchte weitere Schritte gehen in meinem Glaubensleben, in meiner Mitarbeit, in meiner Verantwortung, die ich auch habe für die gesamte Gemeinde. Oder Gott spornt dich an, dass du sagst, die Hingabe zu deinem eigenen Haus, zu deiner Familie, zu deinem Ehepartner muss wieder mehr angezündet werden. Die Leidenschaft, dich einzusetzen für deine Kinder oder an deinem Arbeitsplatz. Mag sein, dass das Feuer, das mal gebrannt hat in dir, mit anderen Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen, dass das zurückgegangen ist. Dann mag das heute ein Schritt sein für dich, dich neu festzulegen und zu sagen, Jesus, ich erbete die Hingabe und die Leidenschaft von dir. Und wenn Gott dein Gebet hört, dann wird er sich mit seinem göttlichen Feuer füllen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Jesus, du bist der König aller Könige und wir stehen heute Morgen vor dir und sagen dir, sei du unser Herr. Und dir wollen wir nachfolgen. Danke, dass du bei uns bist, in den guten wie auch in den herausfordernden Zeiten. Unser Leben soll dir gehören, nicht nur ein Teil unseres Lebens, sondern 100%. Danke, Jesus, für die Inspiration aus deinem Wort, für diesen Mann im Alten Testament, der es uns vorgelebt hat. Danke, Jesus, dass du es uns vorgelebt hast. Du hast dich komplett hingegeben für uns. Du hast dein Leben gegeben, damit wir befreit werden von unserer Schuld und Sünde. Bei dir ist Hoffnung zu finden. Freude, sagt dein Wort, ist in deiner Rechten, in Fülle. Danke, dass du sie ausgießt, deinen Frieden, deinen übernatürlichen Frieden. Danke, dass die Leidenschaft, dir nachzufolgen, heute in jedem einzelnen Herzen geweckt wird. Jesus, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist unser Herr. Und dir sagen wir lieben dich von ganzem Herzen und wir folgen dir gerne nach, auch wenn es herausfordernd wird. Danke, dass du uns gesagt hast, dass dein Lohn vor dir hergeht. Danke, dass du uns beschenken willst. Zuallererst mit deinem göttlichen Shalom, mit deinem Frieden, der jede menschliche Vernunft übersteigt. Danke, dass du uns herausführst aus dem finsteren Tal. Danke, dass du Hoffnung hast, dass du Zukunft hast. Danke, dass du für uns bist, dass deine Gnade und deine Barmherzigkeit niemals aufhören. Und wir sagen dir, wir können dir gar nicht zurückgeben, all das, was du für uns getan hast. Danke für deine große Liebe zu uns. Wir ehren dich, Jesus. Während du deine Augen geschlossen hast, und ich lade euch alle ein, jetzt ins Gespräch mit Gott zu kommen und ihm dein Leben auch ganz neu zu weihen. Es gibt kein zu jung, es gibt kein zu alt. Sei an deinem Platz und sag jetzt, Jesus, sei der Herr meines Lebens. Komm du, sei der König und ich will dir mit meinem ganzen Leben hingegeben folgen. Und während wir das tun, möchte ich Gelegenheit geben für die Menschen, die heute Morgen hier sind, wenn sie sagen, ich habe diesen ersten Schritt im Glauben, diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen, aber heute in diesem Gottesdienst war mein Gott-Moment und ich möchte es ganz bewusst tun. Ich möchte heute Gott einladen, in mein Leben zu kommen, mir meine Sünde und meine Schuld zu vergeben. Dann bitte streck gerade jetzt deine Hand dem Himmel entgegen. Signalisier damit, hier bin ich Gott, mein Leben soll dir gehören. Ich bringe es dir, ich weihe es dir, auch oben auf der Empore, wo immer heute Menschen sind, im Livestream. Heben sie gerade ihre Hand Gott entgegen. Und Gott sieht jedes einzelne Signal, er weiß um jeden, er kennt dein Leben und er ist da, um dir zu vergeben, deine Schuld und deine Sünde. Halleluja. Kommt, lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich bringe dir mein Leben. Vergib du mir meine Schuld. Dir möchte ich nachfolgen, ein hingegebenes Leben führen. Das bete ich in Jesu Namen. Amen, Amen.